Heute geht es um Mut, es geht um Hingabe und es geht um Überwindung von scheinbar unabänderlichen Schicksalen. Und es geht um Savitri. Heute ist Storytelling Time. Ich kriege so viele Anfragen und Feedback. Euch gefallen die indischen mythologischen Geschichten. Es geht mir ganz genauso. Und deswegen habe ich für euch heute ganz passend zum Gayatri Mantra aus der letzten Folge noch die Geschichte von Savitri, die ich euch erzählen möchte. Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yoga-Kultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Ja, und die Geschichte von Savitri und ihrem geliebten Mann. Diese Geschichte ist eine der prächtigsten und leuchtendsten Geschichten im ganz dichten Gewebe des Mahabharata, dem großen indischen Epos. Und wir kommen gleich darauf. Aber wenn ihr euch jetzt gerade wundert, Savitri habe ich schon irgendwo irgendwie mal gehört. Ganz richtig, in der letzten Folge zum Gayatri Mantra, da habe ich euch beschrieben, dass der Gott Savitri direkt im Gayatri Mantra verehrt wird. Tat Savitur Varinyam. So heißt es im berühmten, millionen- und milliardenfach rezitierten Gayatri Mantra. Und Savitri wird oft als der Sonnengott bezeichnet. Und Savitri wäre die weibliche Form. Das heißt, Savitri ist die vedische Göttin, die zugeordnet wird, dem Savitri. Aber Savitri selbst ist nicht einfach nur der Sonnengott. Er hat auf jeden Fall mit der Lichtmetapher, mit Leuchten, mit Strahlen zu tun, aber vor allem mit der Shakti, mit der Energie, die er nämlich bereitstellt, damit alles in Bewegung gesetzt wird. Also the Impeller. Er, der alles in Bewegung setzt, die Natur, jeden Morgen einen neuen Tag beginnen lässt, die Transformation bringt, Erkenntnis bringt. Und so ist Savitri nicht nur der Sonnengott, sondern er ist viel mehr, er ist der Transformator. Und Savitri in seiner weiblichen Form ist eben seine Shakti, seine kreative und belebende Kraft. Aber Savitri ist auch der Name des Gayatri-Mantras. Denn das Mantra heißt auch Gayatri-Savitri-Mantra. Denn wir haben auch in der letzten Folge gelernt, es gibt viele verschiedene Gayatri-Mantren im Veda, im Rigveda. Aber das Gayatri-Savitri, das ist eben das berühmte Mantra, wenn wir vom Gayatri-Mantra sprechen, weil es eben dem Gott Savitri gewidmet ist, weil er hier verehrt wird. Und die tatsächlichen Zeilen, das sind ja im Prinzip 3x8 Silben. Dieses Mantra, diese kompakte Einheit von Text wird eben dadurch Savitri genannt, weil der Vers auf Sanskrit heißt der Vers Rich. Und so kommt auch das Wort Rigveda, weil es der Veda ist, das Wissen, gefüllt mit Versen oder in Versform, die tatsächlich bestimmte Metren, Rhythmen und einen Chandas, einen bestimmten Rhythmus haben. Diese besonderen Zeilen wurden also Savitri genannt, weil der Vers auch als weiblich bezeichnet wird. Das ist der Hintergrund, warum Savitri nicht nur ein Mantra oder das berühmte Mantra ist, das später auch in der Initiation von Brahmanenschülern in den absoluten Vordergrund gerückt ist, aus vielen Tausenden von Mantren als das Wichtigste emporstieg sozusagen. Savitri ist nicht nur die Bezeichnung des Gayatri-Mantras, dieses speziellen Gayatri-Mantras, sondern auch der vedischen Göttin, wie ich gerade beschrieben habe. Und es gibt noch eine dritte Savitri, eine dritte Bezeichnung, eine dritte Person vielleicht auch, nämlich die mythologische Savitri. Und um die soll es heute in dieser Folge gehen und auch in der Story, in der Geschichte, die ich euch erzähle. Ja, und diese Geschichte, die entstammt dem Mahabharata, dem großen indischen Epos. Es ist wirklich das größte Epos, das längste, was es gibt, mit über 100.000 Versen. Und eine dieser Geschichten, ich habe in der Bhagavad Gita Folge oder in den beiden Bhagavad Gita Folgen schon über das Mahabharata gesprochen. Also gerne hört da mal rein für eine kleine Einführung. Das Mahabharata ist ja eine riesige Sammlung von mythologischen Geschichten, einfach so umfassend, dass alles in diesem Werk eigentlich drinsteckt, was man in der indischen Mythologie so kennt und auch an Lehren, die aus dem Hinduismus stammen, die dort alle verwoben sind. Und das Mahabharata ist eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Also es gibt wahnsinnig viele Rahmenhandlungen und es gibt ja eben verschiedene Bücher innerhalb des Mahabharata. Und die Geschichte von Savitri, die ist im dritten Buch des Mahabharata. Das ist das Vanaparva, das Buch des Waldes. Und im Mahabharata geht es ja um die Geschichte der Pandavas, der Familie der Pandavas oder dem Familienzweig, der Clan der Pandavas von 5 Brüdern, darunter auch Arjuna, den ihr aus der Bhagavad Gita kennt. Einmal dem Clan der Pandavas und dem Clan der Kauravas. Das sind die Cousins der Pandavas. Das sind 100 Brüder. Genau, und die haben einen Konflikt. Und im dritten Buch des Mahabharata, im Vanaparva, das Buch des Waldes, das beschreibt die 12 Jahre, die 5 Pandava-Brüder im Exil leben. Und in dieser Phase ihres Lebens sind die Pandavas ja gefangen in Trauer, Zorn und Selbstzweifeln. Sie sind aus ihrem Königreich vertrieben worden. Sie sind verbannt, um in den Wäldern von Wurzeln und Früchten zu leben, Meditation zu praktizieren und auch viele Rishis, die Weisen, die Seher, zu treffen und auch ihre Weisheiten kennenzulernen. Deswegen werden natürlich auch sehr viele Geschichten von den Rishis dort geteilt. Ja, im Buch des Waldes, da suchen die Pandavas immer wieder den Rat auch von diesen Rishis und den Sehern, um dort von ihnen zu lernen und ja, eben einen Weg zu finden, wie sie inmitten von diesem Leid und dem Unrecht, das ihnen erfahren wurde, durch den Konflikt und durch auch Intrigen der Kaurava-Cousins, ja, wie sie damit im Prinzip klarkommen, wie sie da durchkommen, wie sie vor allem ihren Dharma aufrechterhalten, die Ordnung, das, was sie tun sollen, wofür sie auf der Erde sind. Und sie sind nicht allein in diesem Wald, sie haben Draupadi, ihre Ehefrau, dabei. Ja, ihr habt ganz richtig gehört, Draupadi ist tatsächlich die Ehefrau von allen 5 Pandava-Brüdern. Das ist ein etwas Besonderes, dass eben eine Frau mit 5 Männern verheiratet sein kann. Stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor, für alle Beteiligten. Aber Draupadi ist wirklich eine wunderschöne Frau. Sie ist klug, sie ist mitfühlend. Und sie hat ja auch das Schicksal der Pandavas und muss mit in das Exil und in die Waldeinsamkeit. Und sie ist eine ganz wichtige Person, die immer wieder auch sich durch diese Situation führt und mit ihrer Klugheit und ihrem großen Herzen auch ihre Ehemänner stützt und unterstützt. Aber auch sie wird geprüft und zweifelt immer wieder und stellt kluge Fragen. Zum Beispiel, ist es möglich, sein Schicksal zu ändern? Also das sind Fragen, die sie sich da gestellt haben und die sich vor allem auch Draupadi stellt, die Ehefrau. Und sie treffen auf den Rishi Markandeya. Es gibt auch die Markandeya Purana, die Volksgeschichten vom Rishi Markandeya. Und Markandeya, der wird jetzt ganz wichtig. Als Draupadi den Markandeya fragt, ist es möglich, das Schicksal zu ändern? Da kommt Markandeya mit der Antwort und die Antwort ist die Geschichte der Savitri. Und die Geschichte heißt nicht nur die Geschichte von Savitri, sondern auch von Savitri und Satyavan. Die erzähle ich euch jetzt. Die Geschichte von Savitri und Satyavan ist eine sehr berühmte Geschichte und wie bereits gesagt, eine Geschichte in einer Geschichte. Und es ist ganz typisch, dass es immer eine Rahmenhandlung gibt, wo jemand eine Frage stellt, wie jetzt hier Draupadi, und dass es dann jemanden gibt, der eine weise Geschichte dazu als Antwort gibt, wie hier der Rishi Markandeya. In einer anderen Version der Rahmenhandlung, da fragt einer der 5 Pandava-Brüder und nicht die Draupadi, sondern da fragt Arjuna den Rishi Markandeya, hat es jemals eine Frau wie unsere Frau Draupadi gegeben? Hast du je von einer Frau wie ihr gehört? Und wahrscheinlich spielt Arjuna daraufhin an, dass sie so wunderschön und hingebungsvoll und vor allem brillant und klug ist. Vielleicht ist es ein verstecktes Kompliment an Arjuna, um seine Draupadi auch für sich zu gewinnen. Und auch hier in dieser anderen Version oder ja weiteren Version dieser Rahmenhandlung antwortet Markandeya genau mit der Geschichte und er sagt, Arjuna, hast du jemals die Geschichte von Savitri, der Tochter der Sonne, gehört? Und so beginnt er wirklich auch diese Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte geht so. Es war einmal ein König namens Ashwapati. Ashwa ist ja das Pferd und Pati ist der Herr, also der Herr der Pferde. Wahrscheinlich hatte er eine große Herde von Pferden. Und Ashwapati war ein sehr dharmischer, wie man sagt, ein tugendhafter König. Und seine Frau war die Königin Malavi. Und wie viele solcher Geschichten beginnt auch diese damit, dass alles bei ihnen sehr gut war, bis auf eines. Das ist was ganz Klassisches. Sie hatten keine Nachkommen, sie hatten kein Kind. Also empfahl man den beiden, König und Königin, unbedingt die Sonne und den Sonnengott Savitri zu verehren und alle Rituale zu vollziehen und um ein Kind zu bitten. Und 18 Jahre lang beteten König Ashwapati und seine Königin Malavi zu Savarta und der Sonne. Und sie rezitierten das Gayatri Mantra zum Sonnenaufgang in der Mittagshitze und zum Sonnenuntergang, nämlich an diesen drei ganz besonderen Übergangszeiten, an denen das Gayatri Mantra sehr kraftvoll sein kann. Und schließlich während eines dieser Rituale nach 18 Jahren wurde der Tempel von Savitri, in den sie täglich gingen, plötzlich in ein strahlendes Licht getaucht. Und Savitri, der Gott selbst, erschien ihnen und segnete sie mit dem Versprechen, dass ihnen ein Kind mit den allerhöchsten Tugenden geboren werde. Und bald darauf wurde ihnen eine Tochter geboren. Sie war das Geschenk Savitras. Der Segen und die Gabe von Savitra. Sie war geboren aus der Hingabe ihrer Eltern an die Sonne. Und genau deshalb nannten sie sie auch Savitri, die Tochter der Sonne oder die weibliche Kraft der Sonne. Und diese Savitri, die wuchs zu einer tugendhaften, zu einer charmanten und intelligenten Schönheit, unvergleichlich und leuchtend heran, eben wie eine Göttin Savitri, die auf Erden wandelte. Sie war sehr klug, sie studierte auch Mathematik und Astronomie und auch Jyotisha, die vedische Astrologie. Außerdem Musik und auch Philosophie. Und sie wurde von ihren Eltern natürlich und vom ganzen Volk des Königs verehrt. Und schließlich kam die Zeit, dass sie heiratsfähig war. Und man verkündete, dass Savitri nun bereit sei zu heiraten. Doch kein Prinz trat hervor und auch kein Elternpaar eines Prinzen, niemand fühlte sich in der Lage, um ihre Hand anzuhalten oder würdig sie zu heiraten. Kein König oder keine Königin hielt ihren Sohn für gut genug für diese Göttin auf Erden, für Savitri. Die waren eigentlich alle ziemlich eingeschüchtert von ihrer überirdischen Schönheit und Intelligenz und ihrer Strahlkraft. Und nach einiger Zeit machte ein Berater der Eltern einen Vorschlag. Er sagte, Savitri ist sehr intelligent und gut vorbereitet. Warum lasst ihr sie nicht einfach selbst auf die Suche nach einem passenden Ehemann gehen? Die beiden Eltern schauten sich an und hatten eigentlich nichts einzuwenden. Und so geschah es auch, dass Savitri mit einem Minister des Hofes loszog und Königreich um Königreich besuchte. Sie machten auf dem Weg an vielen Pilgerstätten und Schreinen Halt. Sie spendeten großzügig. Sie machten viele Rituale auf ihrer Reise. Doch alles war vergebens. Irgendwie fanden sie keinen passenden Mann und niemanden, für den sie sich interessierte und niemanden, der den Mut aufbrachte, sich ihr anzubieten. Alle fühlten sich immer noch unpassend oder unwürdig. Doch eines Tages, da reisten sie wieder in ein weiteres Königreich und hielten wieder Ausschau nach geeigneten Prinzen. Und auf dem Weg kamen sie durch einen Wald. Und Savitri blickte aus dem Wagen und sah ein älteres Paar, etwa im Alter von ihren Eltern, das am Fuße eines Mangobaums saß. Oben im Baum drüber, im Mangobaum, war ein sehr gut aussehender junger Mann und der pflückte gerade Mangos und reichte sie dem älteren Paar herunter. Savitri konnte ihren Blick nicht abwenden. Sein Gesicht war sanft und seine Handlungen so elegant und großzügig wie ein Regen aus Mangos auf das ältere Paar. Er pflückte sie eine Mango um die andere. Und ein ganz neues Gefühl überkam Savitri. Ja, es schien so, als habe sie sich just in diesem Moment auf den ersten Blick verliebt. Sie reisten weiter zu ihrem nächsten Ziel und trafen einige sehr nette junge Prinzen. Doch ihr Herz hatte längst entschieden, denn niemand konnte ihm, dem jungen Mann im Wald, das Wasser reichen. Jeder andere war im Vergleich zu diesem jungen Mann chancenlos. Auf dem Rückweg durchquerten sie denselben Wald. Savitri hielt aufmerksam Ausschau. Schließlich sah sie ihn, den jungen Mann und seine Eltern wieder. Sie bat ihren Minister, den Wagen sofort anzuhalten, hinzugehen und zu fragen, wer sie seien und warum sie im Wald lebten. Also wartete Savitri im Wagen und der Minister näherte sich dem jungen Mann. Und er fragte den jungen Mann. Und dieser antwortete, nun, mein Name ist Satyavan und das hier sind meine Eltern. Mein Vater war der König von Salva, doch er verlor sein Augenlicht in einer Schlacht. Und sein Feind konnte das Reich leicht übernehmen, weil er erblindet war. Wir wurden in diesen Wald verbannt und es ist uns nicht erlaubt, in unser eigenes Königreich zurückzukehren. Und hier haben wir eine kleine Parallele im Moment zu den Pandavas, wenn ihr bemerkt, denn auch diese kleine Familie wurde in den Wald verbannt und muss sich von dem ernähren, was es dort zu finden gibt, von den Mangos. Zurück zur Geschichte. Der Minister kehrte zu Savitri zurück und erzählte ihr die Geschichte. Und damit war es entschieden, die Wahl in ihrem Herzen und auch in ihrem Geist war längst getroffen. Nachdem sie diese Geschichte gehört hatte, war sie noch mehr in ihn verliebt. Und so kehrten sie zu ihren Eltern zurück, um es ihnen mitzuteilen. Als Savitri zurück zu ihrem Vater kam, war dieser gerade in einer Unterhaltung mit dem Weisen Narada Muni. Das ist der himmlische Weise, der ewig lebt und allwissend ist. Und Narada hörte sich das Gespräch an. Kleiner Exzerpt. Der weise Narada kommt auch in meinem Podcast vor, wo ich die Geschichte von Shivas und Parvatis Hochzeit erzähle. Also wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr diese Geschichte im Anschluss hören. Also Narada war auch jetzt im Gespräch dabei, als Savitri ihrem Vater von ihrem neuen Mann, dem sie heiraten möchte, erzählen möchte. Narada fragte also auch in die Runde, wo wart ihr denn und was habt ihr erlebt? Hattest du Erfolg? Hast du jemanden gefunden? Und Savitri beantwortete erstmal alle Fragen, die auf sie einprasselten. Und sie sagte, mein Minister und ich, wir haben so viele Orte bereist und ich habe so viele mächtige und einflussreiche königliche Familien und Prinzen getroffen, aber keiner von ihnen ist der Richtige für mich. Und sie erzählte ihnen dann von Satyavan und seinen Umständen und sie sagte, mein Herz gehört bereits Satyavan und ich will ihn heiraten. Und sofort blickte der König zu dem weisen Narada, zu Narada Muni, dem Rishi, und bat um seinen Rat. Und als er ihn ansah, bemerkte er, dass Narada einen besorgten und fast schmerzlichen Gesichtsausdruck hatte. Und der König, Savitris Vater, er fragte sofort, was ist? Ist es eine schlechte Wahl, die Savitri getroffen hat? Narada zögerte etwas und sagte dann, wisst ihr, in jeder Hinsicht, außer einer einzigen, ist Satyavan die perfekte Wahl für Savitri. Sein Name ist Satyavanta, weil er Satya ist. Er spricht immer die Wahrheit. Er ist strahlend, er ist schön, er ist großzügig, mutig und gütig und fleißig und hingebungsvoll und ernsthaft. Er hat praktisch keinerlei Schwächen. Und er ist, auch wenn er verbannt wurde, ein Prinz. Er bringt alle Eigenschaften mit, die ihn zu einem sehr guten Ehemann für Savitri machen würden. Sie wären zusammen das prachtvollste Paar. Aber Narada unterbrach sich selbst. Und der König flehte Narada an, was ist es denn nun? Was verbirgt sich hinter deinem Blick? Was ist der eine Makel? Narada seufzte und er sagte zum König, das Schicksal ist gegen Satyavan, sein Leben ist kurz. Tatsächlich wird sein Leben genau in einem Jahr von heute an enden. Der König wandte sich an seine Tochter und sagte, ich kann dich doch nicht sehenden Auges in dein sicheres Witwentum laufen lassen. Du bist noch so jung, du sollst keine Witwe sein. Ein Jahr und dafür tauschst du den Rest deines Lebens gegen Kummer. Es ist es nicht wert. Doch Savitri sagte, Vater, ich habe meine Wahl bereits getroffen, ganz gleich, wie lang sein Leben oder meines ist. In meinem Herzen ist Satyavan bereits mein Ehemann. Der König sah Narada an und sagte, O Narada Muni, bitte sag meiner Tochter, was sie tun soll, bring sie dazu, ihre Meinung zu ändern. Narada sah tief in Savitris Augen und erkannte, wer sie war. Er erkannte auch ihre innere Stärke und ihre Kraft. Er sagte, lass die Heirat stattfinden. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der so ist wie Savitri. Sie ist klar in ihrer Entscheidung, sie ist klar in ihrem Ziel und sie ist aus Tugend gemacht. Alles wird gut enden. Und diesen Segen, den Narada hier gibt, der gab auch dem König genug Mut, um dann zu sagen, einverstanden, okay, ich erlaube es. Und dann nahm Narada Savitri beiseite und gab ihr noch einige weise Ratschläge vor der Hochzeit. Er erklärte ihr bestimmte Praktiken, Tapas. Er unterrichtete sie in Sadhanas, in hingebungsvolle und auch mühevolle Übungen, bestimmte Arten des Fastens, bestimmte Kräuter, die sie nehmen solle, Ayurveda-Praktiken, Mantren, um das Leben ihres Mannes zu schützen. Denn sie hatten ja schließlich die Vorhersagung, dass er nur noch ein Jahr zu leben hätte. Vor allem in den Tagen und in der Woche vor dem vorherbestimmten Todestag sollte sie all diese Praktiken intensivieren. Dann wählten sie noch zusammen einen glücksverheißenden Hochzeitstermin nach dem Jyotisha der Astrologie, der vedischen Astrologie. Und dann zog ein königlicher Tross in den Wald, wo die Hochzeit stattfand. Und nach einigen Tagen kehrten Savitris Familie und der ganze Hochzeitstross zurück nach Hause. Und Savitri blieb bei ihrem Mann und seinen Eltern im Wald. Sie legte ihren königlichen Schmuck ab und kleidete sich ganz einfach. Und dort im Wald, dort war sie glücklich verheiratet. Sie lebte liebevoll mit ihren Schwiegereltern und ihrem Mann im Wald zusammen und half beim täglichen Leben. Savitri und Satyavan waren tief ineinander verliebt. Sie sind ein Traumpaar. Doch tief in ihrem Herzen, da trug sie auch die stille, geheime Trauer und Traurigkeit über den drohenden, schicksalhaften Tag in einem Jahr. Aber sie setzte ihre täglichen Pflichten fort, sie folgte ihrem Dharma sozusagen, sie gab sich den Praktiken hin, die Narada ihr unterrichtet hatte, und mit jedem Tag wuchs ihre Liebe zu Satyavan. Doch ebenso zählte sie die Tage bis zum prophezeiten Todestag. Und als nur noch 4 Tage übrig waren, da intensivierte sie ihre Tapas und ihre Sadhana. Sie begann streng zu fasten, sie betete und führte stundenlang Rituale aus. Ihr Schwiegervater sorgte sich sehr um sie. Er wusste nicht, warum sie das tat. Er war besorgt und bat sie, damit aufzuhören, doch sie blieb natürlich unbeirrbar. Und dann kam der Tag. Sie war voller inneren Schmerz, aber auch voller Liebe und Verehrung für Satyavan. Sie verrichtete zuerst ihre Morgenpuja, ihr Morgenritual. Und dann machte sich Satyavan auf, um wie jeden Tag Holz im Wald zu schlagen. Normalerweise ging er allein, doch an diesem Tag konnte Savitri ihn ja unmöglich allein lassen und sie bat ihn, ihn begleiten zu dürfen. Sie bestand sogar darauf und er konnte damit auch dem Wunsch seiner schönen und geliebten und klugen Frau nicht widerstehen. Und so zogen sie zusammen los, um Holz zu machen. Er sagte, würdest du bitte deine königlichen Fußkettchen anlegen, wenn während wir gehen? Ich möchte gerne das Klingen deiner Fußkettchen im Wald hören. Und so tat sie das auch. Sie trug ihre Fußkettchen und es klang und sie wanderten durch den Wald, sammelten Früchte und Blumen und sangen zusammen unterwegs. Nach einigen Stunden waren sie tief im Wald. Und Satyavan begann, das Holz zu hacken. Und Savitri saß unter einem Baum und ließ ihn nicht aus den Augen. Und plötzlich, mitten beim Holzhacken, überkam Satyavan ein heftiger Schmerz in den Gliedern. Und sein Körper wurde schlagartig von Schweiß überzogen. Er griff sich an seinen Kopf und der Kopf fühlte sich an, als würde er gerade zerspringen und er rief, Savitri! Und sie rannte zu ihm, als er zu Boden sank. Und sie setzte sich und bettete seinen Kopf in ihrem Schoß. Und seine Stimme wurde schwach und leise und er sagte nur noch, lass mich nur für einen Moment schlafen. Und damit schloss er die Augen und wurde reglos. Und sie fragte sich, ist das jetzt das Ende? Und dann ein paar Augenblicke später wurde der ganze Wald um sie herum dunkel, als wäre die Mittagssonne plötzlich untergegangen. Und sie sah in der Ferne eine große, große Gestalt, die sich ihr näherte. Er war in Rot gekleidet. Seine Augen waren rot und er trug eine goldene Krone. Und als er näher kam, spürte Savitri, wie Satyavans Körper immer kälter wurde. Sie stand auf, als sich diese große Gestalt ihr näherte und sie sagte, »Du scheinst eine Art Gott zu sein, wer bist du denn?« Und die Gestalt antwortete, ich bin Yama, der Gott des Todes. Doch dann hielt er kurz inne und er schaute sie an und sagte, aber du siehst mich doch, denn normalerweise kann mich niemand sehen. Und Savitri konnte ihn sehen. Aufgrund all ihrer Praktiken, die sie gemacht hatte, ihre Tapas, und ihre Mantren und ihre Sadhana. Ja, ich kann dich sehen, sagte sie. Und er sagte, nun, Heute ist das Leben deines Mannes in diesem Körper zu Ende und ich bin hier, um seine Seele mitzunehmen und auf seine nächste Geburt vorzubereiten. Und er nahm seine Schlinge, führte sie über Satyavans Körper, zog die Seele Jiva hinaus und begann davon zu reiten. Und er drehte sich noch einmal zu Savitri um und sagte, geh nach Hause, Savitri, bereite seine letzten Rituale vor. Und er begann davon zu reiten und trug Satyavans Seele davon. Und Savitri weigerte sich. Sie weigerte sich, dieser Situation nachzugeben und auch dem Kummer. Sie weinte nicht, sie zögerte keinen Moment. Sie drehte sich einfach um und begann ihm zu folgen, dem Gott Yama. Sie war entschlossen, das hier war noch nicht das Ende. Schritt für Schritt folgte sie ihm und Yama bemerkte es erst nicht, weil das Gras, das Klingeln ihrer Fußkettchen etwas dämpfte. Sie ging aber weiter und sie folgte ihm Schritt für Schritt. Sie überquerten einen lauten Bach und das fließende Wasser dämpfte weiterhin das Geräusch ihrer Fußkettchen, sodass Yama sie immer noch nicht hörte. Und schließlich folgte sie ihm noch weitere Stunden, ohne dass er es bemerkte, bis sie ein Plateau mit einem harten Boden und offenem Himmel erreichten und ihre Fußkettchen dort ein lautes, klagendes Geräusch hinter Yama machten. Jetzt erreichte das Geräusch der Kettchen, der Fußkettchen, Yamas Ohren und er blieb stehen, um zu lauschen. Er drehte sich um und sah Savitri hinter sich und war sowas von erstaunt. Noch nie hatte ihn jemand zuvor gesehen, denn geschweige denn war ihm gefolgt. Wer würde schon dem Tod folgen? Und er war überwältigt von Bewunderung für ihren Mut und ihre Entschlossenheit und sagte zu ihr, »Warum folgst du mir? Savitri, kehre um, geh zurück. Ich habe dir gesagt, du sollst die letzten Rituale für den Körper deines Mannes vollziehen und vorbereiten.« Doch sie stand einfach nur da und starrte ihn an. Und dann sprach sie auf sehr ruhige, aber klare Art und Weise. Es heißt, wenn zwei Menschen 7 Schritte miteinander gehen, dann sind sie als Freunde verbunden. Und sie sagte, wir beide sind jetzt ganz offensichtlich weit mehr als diese Schritte zusammengegangen. Bitte behandle mich als Freundin, Yama. Wie könnte ein Freund einem anderen Freund Leid zufügen? So eine kluge Frage und Yamadeva, der Gott Yama, er war tief berührt von diesen Worten. Er sagte, gut, ich gewähre dir einen Segen, bitte um alles außer das Leben deines Mannes. Und Savitri sagte, bitte, Yamadeva, schenke meinem Schwiegervater sein Augenlicht zurück, damit er sein Königreich wiedererlangen kann. Und Yama sagte sofort, so sei es. Er war sehr überrascht, dass sie nichts für sich selbst erbat. Und er war noch mehr beeindruckt. Und er sagte, es sei erfüllt. Und sie stand still, stand immer noch da, fest und sie blickte ihn an. Und so sagte er, gut, dein Wunsch ist erfüllt, geh zurück, Savitri, du musst müde sein. Geh zurück und erfülle deine Pflicht. Sie sagte, warum soll ich denn müde sein? Ich bin niemals müde, wenn ich in der Gesellschaft meines Geliebten bin. Wieder war er beeindruckt von ihrer Hingabe und von ihrer Standhaftigkeit und von, ja, vielleicht auch von ihrer Frechheit. Also sagte er, Gut, dann bitte um einen weiteren Segen und dann geh aber bitte. Und sie sagte, bitte gewähre, dass mein Schwiegervater wieder viele Erben hat. Er war so überrascht, dass sie wieder nichts für sich selbst erbat. Also ließ er sie noch weitersprechen und schickte sie nicht fort. Sie sagte, Jammer, du hältst das Gleichgewicht auf Erden aufrecht, indem du die Körper fortnimmst, deren Zeit erfüllt ist. Du bist bekannt als Jammer, als Herr des Todes und der Zeit. Aber du hast noch einen anderen Namen, Dharma Raja. Vor allem bist du der Herr, der König Raja, des Dharma. Du bist der Herr des Dharma und der Tod ist der Teil des Dharmas. Aber bitte verstehe, mein Dharma ist es, bei meinem Mann zu sein. Du bist der Herr des Dharmas, also zerstöre nicht mein Dharma. Du tust deine Pflicht und brichst sie nicht. Bitte brich auch meine nicht. Mein Dharma ist es, mit diesem Mann verheiratet zu sein, und das ist Satyavan. Wie kannst du es zerstören? Erneut war Yama beeindruckt von ihrer Hingabe und ihrer Liebe und ihrer Intelligenz und Logik. Also sagte er, gut, ein letzter Segen, bitte nicht um das Leben deines Mannes. Er konnte sich wahrscheinlich schon denken, worauf sie hinaus wollte. Sie sagte, dann bitte ich darum, mit 100 Söhnen gesegnet zu sein. Gut, dein Wunsch sei erfüllt, sagte er. Und dann stand sie immer noch da und sah ihn an. Und er sagte, geh! Da sagte Savitri, aber wie kann ich diese 100 Kinder haben ohne meinen Mann? Und sein ernstes Gesicht, das ernste Gesicht des Herrn des Todes, veränderte sich und wurde plötzlich weich. Und dann begann er zu lachen. Und er lachte laut. Savitri, du hast mich tatsächlich besiegt, jetzt hast du mich. So sei es. Das Leben deines Mannes sei wiederhergestellt und deine Kinder werden nach dir Savitris genannt. Und jetzt geh zurück, leb ein langes Leben mit deinem Mann und ich werde mich für immer an deine leuchtende Intelligenz und deinen Mut und deine Hingabe erinnern. Und das waren seine letzten Worte, bevor er verschwand. Sie rannte zurück zu der Stelle, wo Satyavans Körper lag und als sie ihn erreichte, sah sie, dass er bereits wieder atmete. Sein Körper war wieder warm und er wachte in diesem Moment auf und sagte, wie lange habe ich geschlafen? Und nun war es tatsächlich dunkel im Wald und so liefen sie zusammen zurück zu seinen Eltern, die in der Hütte im Wald auf sie gewartet hatten. Und dort stellten sie fest, dass Satyavans Vater auf geheimnisvolle Weise sein Augenlicht wiedererlangt hatte. Und als sie die Hütte erreichten, kamen auch Boten und Krieger aus dem Königreich von Satyavans Königsfamilie dorthin. Und sie verkündeten, dass der Feind, der das Reich übernommen hatte, schließlich besiegt sei und dass der König und die Königin zurückkehren sollten. Alle verehrten Savitri und ihre spirituellen Kräfte und ihre Intelligenz als Retterin dieses Königreichs. Und dank dieser Savitri wurde dieser eigentlich unheilvolle Tag zu einem glücksverheißenden Tag. Und das ist zu verdanken ihrem leuchtenden Intellekt, ihrem stillen, verborgenen, selbstlosen Tapas, ihren Bemühungen und ihrer unerschütterlichen Hingabe, ihrem furchtlosen Mut im Angesicht von Yama, dem Gott des Todes, und zu verdanken auch ihrer Standhaftigkeit Und das ist die Geschichte von Savitri, der Tochter von Savitri, Tochter der Sonne. Und wir können diese Geschichte auf ganz verschiedene Art und Weisen hören und für uns interpretieren. Als eine Geschichte von wundersamer Heilung und Rückkehr ins Leben, aber auch als eine Geschichte, die uns ermutigt, unsere Intelligenz und unser Herz und unseren Verstand für das Gute einzusetzen und die uns ermutigt, einen Fuß vor den anderen zu setzen, auf diesem Weg unser Dharma zu leben und mit Entschlossenheit, Hingabe, aber vor allem auch Klarheit. Und das ist das Prinzip von Savitri, das auch im Gayatri Mantra angesprochen wird. Mit Klarheit und Intellekt und der entsprechenden Portion Hingabe und Entschlossenheit zu arbeiten und somit auch eben das Beste und Höchste zu erreichen. Hinter jedem Wunder, hinter jeder Herrlichkeit versteckt auch die verborgene Arbeit. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und man muss nicht alles alleine schaffen. Man kann um göttliche Gnade und Unterstützung bitten. Man braucht auch andere Menschen zusätzlich zu den eigenen Tugenden und Bemühungen. Und man braucht die göttliche Unterstützung oder Unterstützung vom Universum, je nachdem, wie ihr euch diese Unterstützung vorstellt. Und das Ergebnis von all diesen Zusammenwirken, von eigenem Mut und Klarheit und Intellekt und ja, dharmischem Bemühen und der göttlichen universellen Gnade, das Ergebnis davon ist Glück und Segen und Gaben. Und im Sanskrit nennen wir das Bhagya. Denn diese Geschichte von Savitri ist die Geschichte von Licht, denn es ist die Geschichte von Savitri, die als Tochter der Sonne mit der leuchtendsten Intelligenz geboren wurde. Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Om. Ich möchte mich bedanken für dein Interesse am Gayatri Mantra und wenn du jetzt Lust hast, das Gayatri Mantra in deine tägliche Praxis einzubringen, wenn du wissen möchtest, wie wird das Gayatri Mantra ausgesprochen, wenn du es mit mir mitsprechen möchtest, wenn du viele weitere Informationen bekommen möchtest, dann lad dir gerne das Freemium, das kostenlose Download-Paket runter, das ich erstellt habe auf meiner Webseite. Es besteht aus einem PDF mit vielen Informationen auch aus diesem Podcast. Es besteht auch aus einer weiteren Audioaufnahme aus meinem Sanskrit für Yoga Online-Training. Du erhältst dann einen kleinen Ausschnitt, in dem ich über das Gayatri Mantra spreche und auch eine Rezitation, wie man genau das Gayatri chantet. Und auch eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Wenn du Interesse hast, mehr zu lernen, dann komm auf meine Webseite. Du findest mich unter yoga-sanskrit-buddhabowl.de und dort findest du auch den Download-Link. Oder du schaust hier in den Folgennotizen, wenn du den Podcast bei Apple hörst. Ansonsten schau gerne auf meine Webseite. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Mantra. Schreib mir doch, wie du mit den Unterlagen, dem PDF oder auch den Audios gearbeitet hast und ob dir das hilft oder welche Fragen du noch hast. Bis dahin, Punarmilamaha, wir sehen uns.